ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Heute wird's extrem, denn Extremsportler Martin Stengele ist zu Gast. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist Extremruderer. Extrem deshalb, weil du allein und sehr lange unterwegs warst. Ist dein übriges Leben, habe ich mich gefragt, eigentlich auch extrem?
Nicht wirklich. Außer die kalte Dusche heute Morgen gibt es nicht viel extra.
Ja, das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Wann bist du aufgestanden zu normalen Zeiten? Nicht irgendwie?
Normale Zeiten, aber mich mit der wunderbaren kalten Dusche geweckt.
Schon Sport getrieben heute?
Mit dem Fahrrad hierher gekommen.
Du bist Sportlehrer, Sporttherapeut, Mentalcoach und Extremruderer. Soweit alles richtig?
Ja, soweit richtig. Nee. Wobei das Rudern, ich sozusagen, das sind die meisten erstaunt, erst angefangen habe mit dem Vorhaben. Davor war ich kein Ruderer und erst extrem geworden mit diesem Vorhaben.
Okay, das klären wir gleich auch noch auf. Du lebst in Stuttgart, kommst ursprünglich vom Bodensee. Da ist dann sozusagen auch deine Begeisterung für das Wasser, für das Meer vielleicht zu erklären mit?
Nee, das kommt aus meiner Kindheit, die Begeisterung. Aber natürlich die Nähe zum Bodensee hat auch etwas geholfen.
Was ist in der Kindheit passiert?
In der Kindheit ist insofern was passiert. Ich war etwa sechs, also ab dem sechsten Jahr ungefähr, hatte ich einen großen Traum. Ich wollte früher immer Kapitän werden und habe natürlich zu der Zeit mit Lego noch gespielt, aber nicht so wie heute, so fertige Baukästen, sondern große, kleine Bausteine, hohe, niedrige. Und ich habe im Prinzip nur eins gemacht, ich habe Schiffe gebaut und ich wollte immer Kapitän werden. Das war mein größtes Ziel und das habe ich auch verfolgt bis ins Berufsleben. Und es gibt eine ganz witzige Anekdote. Ich habe noch fünf Geschwister. Mein Vater ist der einzigste Verdiener und ein Bruder von mir, der konnte studieren. Jedenfalls, als meine Mutter gedacht hat, der Junge ist alt genug, um das zu verkraften, was er jetzt hören muss, dass meine Mutter versucht, mir beizubringen, Kapitän kann es nicht werden, dann müsste man vermutlich studieren. Studieren können wir jetzt nicht unterstützen. Also geht es leider nicht. Und dann war ich eine Zeit lang still, ich weiß nicht, Wochen, Tage, wie auch immer. Und bin dann plötzlich freudestrahlend zu meiner Mutter gerannt und dann gesagt, du Mama, ich werde jetzt Matrose. Wenn mir klar war, Matrose muss man nicht studieren. Ja. Und die Hindernis war abgehakt und mein Traum war weiter zur See zu fahren.
Und genau so war es dann auch.
Ganz,
ne?
Genau.
Also du hast als Jugendlicher, habe ich mir rausgeschrieben, ein 6-Wochen-Praktikum als Matrose gemacht.
Korrekt. Ich habe auch die Dame vom Arbeitsamt so lange bedrängt mit meinem Wunsch, dass ich zur See fahren wollte, dass sie so begeistert war. Ich habe mir ein Praktikum besorgt, weil ich ja im Süddeutschland ein Praktikum für ein Schiff in der Nordostsee bekomme. Das ist eher sehr ungewöhnlich. Und habe dann mit 16 für 6 Wochen lang ein Praktikum auf dem Küstenmotorschiff gemacht.
Und warst danach 4 Jahre bei der Bundesmarine?
Dann bin ich erst wieder zurück, habe dann eine Lehre als Glaser angefangen, weil es einfach so aus Vernunftsgründen das Beste war. Mein Wunsch war natürlich immer noch da, das habe ich nicht aufgegeben. Und eine Möglichkeit, eine Variante war, die Chance zur Bundesmarine zu kommen oder zu gehen. Und da war ich 4 Jahre.
Und dann hat ein Film noch eine entscheidende Rolle gespielt. 2019, Wellenbrecherinnen. Nehmen uns da mal mit rein.
Genau, das war zu sagen, also meine Verbundenheit, wie du so mitbekommen hast, zum Seefahrt, zur Marine war immer groß. Wobei, interessanterweise, meine Eltern haben kein Boot, meine Nachbarn waren auch nicht so wasserbegeistert. Eigentlich, wo das genau herkommt, ist heute noch unerklärlich. Und 2020 habe ich einen kleinen Filmausschnitt gesehen, Wellenbrecherinnen. Das sind 4 taffe Frauen aus Hamburg, die als erstes deutsche Team bei einem Ruderwettbewerb mitgemacht haben. Und als ich den Ausschnitt gesehen habe, war ich sofort gefesselt und wusste, das ist mein Ding.
Das ist die Atlantic Challenge, die du dann halt auch mitgemacht hast. Und jetzt nochmal, du hast eben gesagt, du bist vorher nie gerudert. Als Anfänger dann so ein Unternehmen anzugehen, eine Nummer kleiner hätte es ja auch getan.
Ich habe auch nicht das gesucht, das ganze Projekt. Ich habe auf meiner Homepage einen netten Spruch. Es gibt ja so viele Kalendersprüche, aber der passt perfekt. Und der lautet sinngemäß, die Menschen suchen sich kein Abenteuer. Das Abenteuer nimmt sich den Menschen an und es hat mich auch gefunden. Und spannenderweise, die meisten, die ich so kennengelernt habe auf der Reise, die da mal mitgemacht haben, die waren vorher keine Ruderer, sondern das Rudern begonnen mit dem Vorhaben. Ich kann es nur erklären, dass die Ruderer vielleicht so schlau sind und sagen, so was Verrücktes, das macht man einfach nicht.
Und die, die daher, keine Ahnung haben, die sagen sowas
machen. Genau.
Deine Wasserbegeisterung hast du eben hier schon mal so ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Grundsätzliche Sportbegeisterung war immer vorhanden?
War immer vorhanden. Ich komme vom kleinen Dorf Nenzingen im Heger und da gab es im Prinzip zwei Vereine oder drei Vereine, Fußball, Turnen und Musikverein. Ich habe mich wie die, meine Geschwister vor mir zum Turnfahren entschieden und seit ich denken kann, im Kindergartenalter und vorher schon bin ich mit Turnen groß geworden.
Ich habe immer so das Gefühl, wir sind halbwegs gleich alt. Wenn ich dir gegenüber sitze, müsste ich so ein bisschen den Bauch einziehen. Also was machst du denn täglich an Sport?
Oh, unterschiedlich. Ich habe täglich meine Sportkurse. Ich bin ein freiberuflicher Sportlehrer und mache dann zwischendrin meine Rudereinheiten, was ich jetzt im Vorfeld gemacht habe. Ja, jeden zweiten, dritten Tag mein eigenes Training, also sehr unterschiedlich.
Aber du machst auch noch was zu Hause irgendwie,
genau.
Für den Rücken, ja. Für die Ausdauer, gehst laufen.
Ich habe einen Ruderergometer zu Hause, ich habe in der Schule Sportlehrausbildung das Laufen begonnen, einen Marathon ein paar gelaufen und ansonsten mehr so Körperrumpfstabilität, das ist so das, was ich am liebsten bevorzuge.
Und da bist du dann sozusagen auch als Sportlehrer und Therapeut im Einsatz. Also du könntest mir sagen, Jens, lümmel nicht so auf dem Tisch rum, sondern setz dich ein bisschen gerade hin, die Schultern nach hinten, sowas.
Richtig. Und ich könnte vielleicht sagen, welche Muskeln jetzt perfekt wären an sich, um die Haltung ein bisschen zu verbessern. Und
die ich nicht habe wahrscheinlich.
Das will ich jetzt so nicht sagen, aber die man aufbauen kann.
Ja, das können wir sonst nach der Sendung noch vertiefen. Aber das klingt ja alles, sage ich mal, sportlich normal.
Ja.
Da definitiv. Ist jetzt wenig Extremes dabei.
Nein, also ich bin auch nicht extrem. Noch Klettern so hin und wieder draußen ist auch mein Ding. Also grundsätzlich mag ich Sportarten, die ich aus meiner eigenen Körperkraft oder mit selber bewältigen kann. Und da war das Rudern auch naheliegend, weil das mache ich aus meiner eigenen Körperkraft. Aber es gibt nichts Extremes. Ich bin auch eher ein bisschen der sicherheitsdenkende Mensch. Passt eigentlich überhaupt nicht zu dieser Challenge.
Ja.
Aber ich habe außer diesem Kaltduschen, was manche auch sehr als extrem bezeichnen würden, habe ich nichts Extremes und ich bin der Junge von nebenan, der eigentlich nichts anderes, nichts Ungewöhnliches macht.
Okay, der Junge von nebenan. Bevor wir gleich intensiv auf diese Atlantic Challenge zu sprechen kommen, hast du denn sportlich noch Ziele, irgendwelche Herausforderungen, wo du sagst, das würde ich gerne mal angehen, ist ja hier jetzt auch, sage ich mal, relativ spontan entstanden.
Die erste Entscheidung ist sehr spontan entstanden, 2020. Ich habe jetzt konkret nicht wirklich eine Herausforderung, was ich so im Hinterkopf habe, was man gerne machen würde, wäre zu Fuß einmal am Stück um den Bodensee zu wandern. Also nicht zu rennen, sondern zu wandern. Das wäre eine kleine Herausforderung, weil es schon einige Kilometer sind. Aber sonst habe ich nichts. Ich bin erstmal wieder zurückzukommen, in meinen Berufsalltag wieder reinzukommen. Und die Pläne, ich möchte gerne ein Buch schreiben. Also da bin ich jetzt selber noch beschäftigt genug und bin da, ja, hab was zu tun.
Als eher vorsichtigen Typ beschreibt sich SWRs Leute-Gast Martin Stengle. Genau. Und dann aber mal 3000 Seemeilen alleine über das Meer rudern. Das klingt absolut vorsichtig, wenn du mich fragst. Das ist, wie sagst du, das härteste, oder so nennt es sich, das härteste Ruderrennen der Welt, die Atlantic Challenge. Und da kurz nur eine Begriffsklärung. Beim Rudern dachte ich immer, es ist eine Regatta. Aber das ist wurscht, ob ich es Regatta oder Rennen
nenne. Ja, ich bin da völlig frei, ob es Regatta, Challenge, wie auch immer bezeichnet wird. Also ich würde sagen, als Art Rennen bezeichnen, wobei natürlich auch immer ein bisschen zurückschraube. Das ist kein klassisches verbissenes Rennen, wo sich jeder als Gegner sieht, sondern man ist eine Familie draußen. Jeder weiß genau, dem anderen geht es wahrscheinlich genauso dreckig auf dem Atlantik, wenn ich so sagen darf. Und man ist eher für miteinander, wie dass man irgendwie Konkurrenz wäre.
Wenn, dann ist es ein Kampf gegen den inneren Schweinehund.
Und gegen die Naturgewalten.
Das ist wohl wahr. Es geht von La Gomera, also auf den Kanaren, nach Antigua.
Das ist die klassische Route gewesen. Das war mal irgendwie zu langweilig. Nein, das war die klassische Route gewesen. Und bei mir hat sich ja ein bisschen anders ergeben. Aber es sind 3000 Seemeilen umgerechnet, etwa über 5000 Kilometer. Ich habe vor kurzem einen kleinen Vortrag von meinem Bruder in der Schule gemacht und was man ein Gefühl zu hat. Das würde ja bedeuten, mindestens 5,5 Mal die Bundesrepublik mit einem Ruderboot im Norden, Süden hin und her zu rudern, dass man ein Gefühl hat, wie die Strecke, wie die Distanz ist. Und dort ist man definitiv allein ich wirklich im Boot als Soloruder oder als Team alleine, weil es eine autarke Veranstaltung. Man muss alles, was man braucht, dabei haben. Wenn man irgendwas nicht dabei hat, dann hat man es nicht zu brauchen oder muss sich irgendwie anders helfen.
Ja, weil du hast kein Begleitboot und du kannst auch nicht mal schnell zurück. Du hast jetzt gerade 3000 Seemeilen genannt. Ich kann noch mal ein paar andere Zahlen nennen. Es wird auf dem Meer dann teilweise bis 40 Grad heiß. es kann 10 Meter hohe Wellen geben.
Ja.
Du bist insgesamt 60 bis 80 Tage unterwegs, wenn du es wirklich bis ins Ziel schaffst.
Ja.
Und 1,5 Millionen Ruderschläge.
Ja,
die hast verrückt. Du gezählt oder wird sowas geschätzt? Oder
das wird hochgerechnet. Aber ich habe mal beim Rot auf dem Bodensee so eine kleine Distanz, so eine Zeit abgemessen und gezählt, wie viele Ruderschläge ich brauche und habe es dann hochgerechnet und es kommt schon ziemlich auf diese Anzahl hin.
Ist das ein Treffen von, gut, jetzt waren wir eben bei Extrem, aber so wie es sich jetzt gerade darstellt, von Wahnsinnigen? Das meine ich positiv, das meine ich durchaus genau. Positiv.
Sagen wir mal so, wenn ich jetzt hier im Vorfeld in der Umgebung was erzählt habe, wird man schon ein bisschen als verrückt und als Exot da wahrgenommen, ist man auch. Und wenn man dann zum ersten Mal dort auf La Gomera sich einfindet, so eine Woche vorher, so 10 Tage, so die letzten Treffen und Schulungen, Meetings noch, und dann sieht man plötzlich, was ich 100 andere Menschen, die genauso bekloppt sind wie ich, dann ist es schon mal sehr angenehm in diesem Rund des als nicht außergewöhnlich wahrzunehmen.
Okay, gut, dass du die Formulierung bekloppt gewählt hast.
Ja.
Nur um einen Eindruck zu bekommen, du warst als Solo-Ruderer unterwegs. Es gibt verschiedene Klassen, Rennklassen. Wie viele andere Solo-Ruderer waren am Start?
Es waren ursprünglich mal 11, die sich angemeldet haben für dieses Jahr. Übrig geblieben sind 6. Ich habe deswegen das erwähnt, weil nämlich eine größte Herausforderung ist es, oder Veranstalter sagt, die erste große Herausforderung ist es, überhaupt an den Start zu kommen. Also mit dem Boot, mit einem eigenen Boot, mit allen Seminaren, mit allen Kosten, mit allem drum dran, überhaupt an den Start zu kommen, ist eigentlich fast die größte Hürde. Und dann ist das zweite, die körperliche und mentale Herausforderung, diese 3000 Seemeilen auch noch zu bewältigen.
Seminare nehme ich gerne auf. Es gibt Pflichtkurse, die du vorher besuchen musst oder ablegen musst. Um was geht's da?
Fängt an von sogenannten Schiffssicherheitstraining mit einem speziellen Hallenbad, wo hohe Wellen gemacht werden, Unwetter und so weiter, mit Rettungsweste klarzukommen, eine Rettungsinsel, die auf dem Kopf liegt oft, wenn sie aufgeblasen wird, umzudrehen, in die Rettungsinsel reinzugehen. Das ist wirklich gar nicht so ohne. Dann gab es Erste Hilfe See, also eine etwas vertiefte Erste Hilfe, die gemacht wird. Das ist bedingt für Solo-Ruder sinnvoll oder was sinnvoll, hilfreich, weil Erste Hilfe macht man ja meistens für andere und nicht für sich selber. Und ein Punkt war zum Beispiel, ich habe so einen Händchenschläger gehabt, wo dann ein Schnitt reingemacht, man hat dann selber zunähen dürfen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das passiert, muss ich wahrscheinlich ein Stückchen im Mund nehmen, so wie so diese Rambo-Jungs und dann draufbeißen und mir die Oberschenkel selber zunähen. Nein, also man lernt da viele Dinge, die man braucht oder hat. Man hat auch ein riesiges Medikamentenportfolio dabei für alle Fälle. Dann Funkschein muss man machen, sonst ich habe ja eine richtige Seefunkstelle an Bord. Das muss man ja auch haben. Navigationskenntnisse muss man nachweisen und natürlich gewisse Anzahl von Trainingspflichtstunden mit dem Boot muss man nachweisen.
Der klassische Einer beim Rudern, der lässt sich so beschreiben, mache ich mal jetzt als Laie, ein Sitz, ein Stemmbrett, zwei Ausleger heißt es, glaube ich, rechts und links nur eine Skull, ein Ruder, so über 5 Meter lang und keinen ganzen Meter breit. Das hat aber nichts mit dem Boot zu tun, mit dem SWR1-Leutegast Martin Stengele auf dem Atlantik unterwegs war, oder?
Korrekt. Du hast ja gesagt, wenn ich was zu korrigieren hätte,
ja,
darf ich es korrigieren. Ich glaube, die Klassen, die Sportruderboote sind da so schmal, die sind ja kaum breiter wie das Gesäß von einem, also vielleicht 50 Zentimeter.
Ist sowas, ja, 30 bis
also
50,
wirklich
irgendwie sowas.
Super schmal, ja. Je nachdem, welches Boot du hast. Bei mir sieht es natürlich ganz anders aus. Viele Leute, wenn sie das Boot auf einer Messe sehen, denken sie, das wäre ein Raumschiff von der Gestaltung her. Es ist natürlich etwas größer, 6 Meter lang, in meinem Fall 1,60 breit. Ich habe aber auch das kleinste Boot, was überhaupt in der Flotte unterwegs ist. Und wie gesagt, 6 Meter lang, 2 Kabinen. Die hintere Kabine ist eigentlich, sieht aus wie eine Kabine, ist eher leer und Technik drin. Und die vordere Kabine, ich habe es immer netterweise mein Sozialraum genannt, weil da das Leben stattfindet. Das heißt, ich schlafe drin, Funkgerät, Technik, Verpflegung und andere Dinge sind da drin. Und insofern ist es schon eine ganz andere Hausnummer vom Boot aus Gewicht. So 200-300 Kilo wiegt es leer. Und ich darf 500 Kilo zuladen. Das heißt, eine dreiviertel Tonne bewege ich da auf dem Atlantik.
2 Kabinen, das macht ja schon, das ist ja der markanteste Unterschied zu einem normalen Ruderboot. Das heißt, du hast so eine Karosserie drumherum oder wie kann ich mir das vorstellen? Beschreib's mal bitte.
Wasser Karosserie.
Also ja, also du musst ja irgendeine Verschalung drumherum haben.
Genau, es sieht aus wie eine große Zigarre, wo in der Mitte oben ein Loch drin ist, wo ich dann drauf sitze. Auch viele fragen, ob das irgendwie abgedeckt ist. Natürlich der Ruheplatz draußen, das ist immer frei. Da ist immer offen. Deswegen kann ich auch keinen darf auch kein Sonnensegel und was aufbauen. Ich habe vorne hinten, wie gesagt, die Kabinen und das Ganze kann man wirklich wie eine übergroße Zigarre vorstellen. Und das Ganze ist bei mir auf GFK, also Kunststoffbasis, gibt auch Carbon und mit verschiedenen Kammern, die eher nach unten gelagert sind, sodass auch der Schwerpunkt ein bisschen nach unten geht. Was die meisten auch fragen, wie es mit dem Kentern aussieht.
Ja, das Boot habe ich hier auf meinem Zettel.
Hast du da drauf? Ja. Okay, bin ja zuvor genommen.
Ja, alles gut.
Und das Boot kann kentern, kann durchkentern. Ich habe mit der Hamburger Feuerwehr mal so eine Testkenterung gemacht. Das war ganz spannend. Und 3-4 Sekunden macht flups. Wasser des Wortes und das Boot ist wieder oben, weil eben die zwei Kammern, die es gibt, sind ja wie große Luftblasen, Luftkammern und die haben so großen Auftrieb, dass es, wenn das Boot mal nach unten gekippt, gedrückt wird, sofort wieder nach oben kommt.
Also selbst in der Nacht, also du schläfst ja irgendwann, wenn es dich überrascht.
Ganz genau. Selbst da kippt es und mein Vorgänger, der Schweizer Sandro, von dem ich das Boot gekauft habe, es war gebraucht. Und ich habe es deswegen gebraucht, also unter uns gekauft. Das hört jetzt fast keiner, glaube ich. Weil das Boot kennt den Weg schon, dachte ich mir. Und ja, das ist immer ganz gut. Und nachts, man liegt im Prinzip dann etwas tiefer, wie man sitzt. Und umso mehr der Schwerpunkt nach unten geht, umso stabiler ist das Boot. Und das Boot hat schon seine Tücken. Es ist schwer zu handeln, definitiv. Aber es ist relativ sicher und sehr stabil im Wasser. Es kentert nicht so leicht wie manche andere.
Okay, Funkanlage haben wir schon besprochen. Eine Entsalzungsanlage für Trinkwassergewinnung.
Ganz genau, eine große Entsalzungsanlage.
Wie kann ich mir denn das Leben auf dem Boot überhaupt vorstellen? Also schlafen, die Kabine ist wasserdicht, du bist immer angeschnallt?
Das ist oberste Pflicht und auch das, was der Veranstalter dir ans Herz legt. Sobald du aus der Kabine rausgehst, ist erste Handlung, dich so einem Dreipunktgurt anzugurten. Wenn du reingehst, ist das allerletzte, was du machst, dich wieder loszupicken. Und Tagesablauf kann man sich vorstellen, so eigentlich relativ sehr einfach getaktet. Von klar morgens aufstehen, in der Dunkelheit noch vorm Sonnenaufgang, dann Frühstück zubereiten, dann dich.
Was hast du denn so zum Frühstück gegessen? Die Eierpfanne wird es nicht gewesen
sein?
Nein,
leider nicht. Es ja wie so Porridge, so Müsli, das man mit Wasser anrühren kann. Mhm. War relativ leicht, aber durchaus sehr, sehr schmackhaft, doch schmackhaft. Also dann Frühstück mit Wasser zubereitet, also Müsli im Regelfall bei mir. Und dann ziehst du dich an. Beim Anziehen ist es nicht so leicht, leicht zu machen, wie man sich denkt. Ich lieg auf dem Rücken in Embryo-Haltung, weil das Boot so klein ist, und versuche dann ab dem zweiten, dritten Tag, drin ist immer sehr feucht in der Kabine, du ziehst jeden Morgen feuchte, klamme Sachen an, also in Embryo-Haltung, Rückenlage, und das Boot schwankt ja wie ein Kuhschwanz, hätte ich beinahe gesagt, hin und her, und da versuchst du dich, dein Latzhose anzuziehen, dein T-Shirt, deine Jacke anzuziehen, gehst irgendwann raus, anpicken, deine Skulls links und rechts wegmachen, das Boot fürs Rudern vorzubereiten, dann ruderst du eine Einheit, mittags isst du dein Mittagessen eben, dann nochmal eine Rudereinheit, Abendessen, nochmal rudern, dann das Boot fertig machen für die Nacht und das war's. Also relativ sehr einfach getaktet, das aber über 60, 80 Tage.
Genau, und nur um einmal zusammenzufassen, auf wie viele Stunden rudern kommst du am Tag?
Ideal wäre es 14 Stunden, also für Solo-Ruder 14 Stunden und mehr. Das wäre so das, was gewünscht ist.
Jahrelanges Training auf dem Bodensee und auf dem heimischen Ruderergometer hat SWR1 Leutegast Martin Stengele hinter sich. Dann bist du an den Start gegangen der Atlantiküberquerung und du hattest es bisher im Gespräch so formuliert, du hast einen anderen Weg gewählt. Du bist nicht im Ziel angekommen, so muss man es dann klar sagen. Was ist ehrlich gesagt genau passiert? Im Dezember ging das Ganze los.
Ja, ich als alter Klugscheißer würde sagen Ziel. Ich habe schon mein Ziel erreicht, aber tatsächlich nicht Antigua, was das Ziel vom Rennen selber gewesen wäre. Ich habe also gestartet wie jeder andere. Wir sind am 11.12. gestartet, weil eine große Unwetterfront auf uns zugekommen ist.
Einen Tag früher.
Tag früher, wie geplant, dass wir dieses Unwetter noch einigermaßen gut mitbekommen oder davonkommen. Und nach knapp 2-3 Wochen gab es so viele technische Probleme, wo dann die Rennleitung mit mir, der Sicherheitsoffizier, entschieden hat, es ist besser an der Stelle einzumachen, das Boot, um mich zu retten und dann auf Kap Verden abzubiegen. Obwohl mein Start, ich habe mit meinem Coach zusammen eine Slogan gehabt, AAA, Ankunft auf Antigua. Und okay. Es war dann doch ein bisschen anders verlaufen, wie gedacht.
Technische Probleme heißt, dass dein Boot nicht mehr richtig, also du warst fit, aber dein Boot nicht mehr?
Sagen wir so, letztendlich sind ganz, ganz viele die Dinge da reinfließen. In der zweiten, dritten Nacht ist ein von meinen Skulls gebrochen. Das ist aber was nichts Ungewöhnliches und auch nicht für einen Abbruch sorgt. Ich hatte am Anfang Stromprobleme gehabt und musste dann irgendwann alle Systeme ausschalten, wirklich alle bis auf eins, sogenanntes AIS, automatische Identifikationssystem. Ich nenne es ganz simpel Kollisionswarnsystem. Und in meinem Fall war es so schwer, ich habe einen Autopilot, der muss ich auch schalten. Ich habe mein Steuerrad mit dem Seilzug selber bedient. Ich habe im Fußraum in der Mitte das einzige Boot auf der Flotte, wo eine Mitte Vertiefung hat, wo das Wasser, das immer wieder reinkommt, mit der Pumpe rausgeht, aber musste ich auch ausschalten. Dafür hatte ich eine Handpumpe vorne dran liegen. Das heißt, ich habe tagelang gerudert, logischerweise, dann mit Hand meinen Steuerruder korrigiert und zwischendrin minutenlang den Fußraum freigepumpt. Das hat das Folge gehabt, dass ich zu wenig gedrungen habe, unbewusst. Und wenn du zu wenig trinkst, irgendwann habe ich zu wenig beim Essen, zu wenig Speichelflüssigkeit produziert und konnte eigentlich fast nichts mehr essen. Also ich konnte nichts mehr richtig schlucken. Und weil ich natürlich zu wenig gegessen habe, bin ich natürlich auch irgendwann so ganz schleichend, habe ich weniger Energie gehabt, um meine Tagesleistung zu vollbringen. Also es war ein Punkt, aber das Wichtigste oder das Schlimmste war, oder das Gravierendste, dass meine Antenne oder eine Antenne verloren habe. Und die Antenne war eben für das AIS zuständig. Das Boot selber, optisch sieht man kaum, das ist so klein, wenn ein Frachter irgendwo rumfährt und nicht minutenlang direkt auf meine Richtung schaut, sieht man mich nicht. Und dieses Kollisionswarnsystem, das einzigste, wo den anderen Schiffen ein Zeichen oder auf ein Navigationsgerät hinweist, da ist noch ein anderes Objekt auf dem Wasser. Und ich habe fast die ganze Strecke noch vor mir gehabt. Und ich wäre dann ohne dieses Signal wie so ein blinder Fleck rübergegangen. Und das ist natürlich nicht nur für mich ein hohes Risiko, auch sondern für die andere Schifffahrt ein hohes Risiko. Und zum Schluss ist auch mein Autopilot ausgestiegen und ohne Autopilot das Ganze per Hand zu steuern, ist zwar möglich, aber extrem noch mehr anstrengend, wie es eh schon ist.
Das heißt, man kann sagen, du hast dich für das Leben und nicht für die Zieleinfahrt entschieden.
Richtig, ich habe mich sozusagen fürs Leben entschieden und auch fürs Retten vom Boot, weil es hätte dann auch sein können, dass das Boot aufgegeben werden musste.
Gab es Tränen bei dir?
Also der Anruf vom Sicherheitsoffizier gab definitiv das mir nahegelegt. Habe es an sich schon verstanden, beim Vernunft hat es verstanden. Aber ich war erstmal fertig, habe wirklich Tränen geheult, das kann ich offen sagen. Und habe mich fertig gefühlt und gab es nur eine Möglichkeit, meinen Coach, also auch ich, auch Sportmentalcoach, habe einen eigenen Coach, Thomas Reich, angerufen. Der hat mir nochmal den Kopf freigewaschen und klare Ansagen gemacht, was jetzt wichtig ist in dieser Situation. Und ich glaube, ohne diesen Anruf, ohne diese wichtigen Infos, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
Das Boot, da möchte ich noch kurz drauf zu sprechen kommen. Das hat einen Wert, habe ich gelesen, von 90.000 Euro.
Ja, sagen wir so, wenn das Boot kaufen, es ist in England hergestellt und auch mit der Einfuhrsteuer und so weiter. Also jetzt für mich als Europäer würde es neu letztendlich mit allem drum und dran knapp 90.000 Euro kosten.
Ja. Was ist damit passiert?
Das Boot ist jetzt, glaube ich, inzwischen unterwegs, ein Zwischenstopp Kanarischen Inseln. Es wird über einen Überseecontainer nach Europa gebracht, nach Rotterdam, und dort erwarte ich es die nächsten Tage.
Und dann?
Dann kommt es zu mir und ich versuche es zu verkaufen. Es wird momentan schwer sein und dann versuche ich es zu verkaufen und einen Teil von dem Erlös oder andere Spenden, das geht an den Freien Mukoviszidose Dose, weil das ist auch mein großes Herzensanliegen, den Landsverband Mukoviszidose Dose, ein Zungenbrecher, zu unterstützen mit meinem Vorhaben. Deswegen heißt er Ruder fürs Leben. In Ditzen gibt es dieses Lebenslauf und ich habe mein Boot, meine Tour Rudern fürs Leben genannt.
SWR1 Leutegast Martin Stengele ist Solo-Ruderer, Sporttherapeut und Mentaltrainer. Hast du dich in der Funktion am meisten gebraucht, als du das Atlantikrennen abbrechen musstest? Als Mentaltrainer?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich den Rückruf mit meinem Coach, das ist das eine. Aber ich habe natürlich im Vorfeld schon viele Dinge vorbereitet. Ich muss gestehen, als Sportmentalcoach habe ich auf einen Punkt nicht so vorbereitet, weil es auch für mich keinen Sinn gemacht hat, was ich mache, wenn ich abbrechen muss. Das war immer im Raum, dass es möglich ist. Und daher hat es mir den Boden und Füßen weggezogen nach diesem Anruf. Und ich war erstmal fertig und habe versucht, oder die Tage gebraucht, mich selber wieder aufzurappeln und sage, okay, es ist jetzt so. Ich gebe so einen netten Spruch, was hier auch passt. Das Problem und die Lösung ist nicht am Problem interessiert. Es interessiert mich jetzt nicht, was jetzt gerade passiert ist, sondern es geht darum, dass ich wieder sicher an Land komme. Und das war, nächste Land ist Kapverden. Und jetzt geht es nur darum, wie komme ich nach Kapverden. Und als andere bringe ich nicht weiter. Und das habe dann natürlich gebraucht, das so zu verstehen und zu akzeptieren. Und habe mich an dem hochgeangelt und bin dann ja auch auf Kapverden angekommen.
Wenn du es aufteilen würdest in Prozent, wie viel Prozent ist der Körper gefragt bei dieser Atlantiküberquerung und wie viel der Kopf?
Ich würde sagen, fast schon die Hälfte ist Kopfsache.
Das ist eine Menge.
Das ist wirklich eine Menge.
Nachdem du sozusagen das Rennen dann ein wenig unfreiwillig beenden musstest, wie lange hat es mental gebraucht, um wieder irgendwie halbwegs klar in der Spur zu sein?
Es war ein bisschen ein zäher Prozess. Es war insofern.
Läuft es vielleicht?
Noch? Ja, ja. Nein, das ist inzwischen abgeschlossen. Das ist abgeschlossen, aber als ich den Anruf bekommen habe, habe ich im Hintergrund noch gehört, aber nur so beiläufig, es dauert noch 5 Tage. Und ich habe es so verstanden gehabt, okay, 5 Tage, noch kommt mein Begleitboot und rettet mich. Und ich habe in meiner Kabine so eine Strichliste geführt, wie im Skatspielen, Strichebad jeden Tag. Und nach dem 5. Tag dachte ich, okay, heute Abend spätestens kommt das Begleitboot. Und dann kam der erste Anruf vom Sicherheitsoffizier wieder, du Martin, freu dich, das Begleitboot startet jetzt. Und dachte ich, wie jetzt startet? Es sind über 600 Meilen, es dauert wieder 4-5 Tage, bis hier ist. Es geht ja gar nicht. Und dann hat es mir nochmal den Boden unter Füßen weggezogen. Und da habe ich nochmal gebraucht, wie ich wieder hochgekommen bin. Und dann war ich auch nochmal 5 Tage alleine auf dem Boot und habe zum Schluss 3 Tage vor Anker warten müssen, weil die Winde mich dann zu sehr abgetrieben hätten. Und das war nochmal sehr anstrengend insofern, weil ich habe ja kein Buch dabei gehabt. Netflix-Anschluss war auch nicht so wirklich funktionierbar. Und du hast keine Abwechslung gehabt. Und ich bin wirklich 3 Tage lang von morgens bis abends nur auf dem gleichen Fleck gesessen, nachts geschlafen, bis das Begleitboot da war. Dann musste ich nochmal 2 Tage auf dem Boot bleiben beim Abschleppen, dass ich da noch hantieren kann, wenn was nötig ist. Also ich war 5,5 Tage, 6 Tage auf dem Boot, wartend, Däumchen gedreht, bis der Tag vorbeigeht. Meine Spotify-Liste war vielleicht 5 Stunden. Die habe ich jetzt zum Dauerschleife gehabt. Und die Zeit ging nicht voran. Und das war doch mal sehr anstrengend, auch das, also nicht körperlich in dem Sinne, sondern die Zeit wirklich rumzukriegen. Und als ich dann angekommen bin, war fast schon wie früher die Seefahrer. Ich wollte schon Land in Sicht schreien, wo ich es erstmal Kapverden gesehen habe. Das war eine Erleichterung. Und erst Stück für Stück, als ich den ersten Kontakt gehabt habe mit anderen Menschen, die alle mir sofort mit Stolz, mit Anerkennung, mit Respekt entgegenkommen sind, wo ich am Anfang noch gar nicht so wahrnehmen konnte. Skipper war neben mir in Kapverden, das erste Ehepaar aus Süddeutschland, hat völlig respektvoll mir gegenüber gestanden und dann hat der Skipper mich angeguckt und sagt im Stillen, du Martin, hier weiß gar keiner, wo es hinging, das Ziel, nimm es so an, akzeptier's und dann so Stück für Stück wirklich die Rückmeldung von den vielen Menschen, auch ehemalige Ruder haben so viel Respekt entgegengebracht, wo ich das dann wirklich verstanden habe und jetzt ist es wirklich für mich drin, ich habe was geleistet, ich habe das Ziel anders vervollständigt, ich bin dennoch über Atlantik gekommen, auf eine ganz andere, sehr spannende Art und Weise. Also ich habe alles andere wie versagt, sondern nur mein Reiseziel vielleicht verändert.
Und jetzt hätte ich gedacht, im Dezember geht das Ganze ja wieder von vorne los, die Atlantic Challenge, dass du sagst, okay, dann im Dezember auf ein neues. Aber so extrem bist du dann eben nicht.
Nein, die Frage kommt auch ganz oft, ob ich dann mit Dezember wieder starte. Abgesehen natürlich ist es sehr hohe Kosten, die auf mich zukommen. Und ich sage immer ganz gern, grundsätzlich will ich es nicht ausschließen. Ich habe schon einen Neffe, der in meinem Team ist, da schreit schon Martin, wenn du wieder rübergehst und ohne mich das machst, dann ist die Freundschaft am Ende. Also einen Mitruder hätte ich schon. Und wenn ich rüberrudern sollte, mit großen Fragezeichen, dann mit Sicherheit nicht mehr alleine, sondern mindestens im Viererteam.
Wer bisher gedacht hat, die Atlantiküberquerung mit dem Ruderboot von SWR1 Leutegast Martin Stengele war ein extremes Privatvergnügen, der wird jetzt eines Besseren belehrt. Denn du warst auch mit einem wissenschaftlichen Auftrag unterwegs. Mit welchem?
Richtig, zwei sozusagen. Und vor allen Dingen, ich habe irgendwann meinen eigenen Status von Atlantikruderer mal umgeändert auf Forschungsreisender. Und ich wollte mal kurz von vorne anfangen. Wegen der Corona-Krise sind ja die ganzen Flüge mal ausgefallen. Gerade die Atlantikflüge sind alle weg. Und da habe ich gehört, dass die sammeln Wetterdaten, ganz viele Wetterdaten. Und das ist wichtig für die Wettervorhersage. Und diese Daten haben ihm gefehlt. Und dann dachte ich mir, hey, ich bin doch, was ich, 2-3 Monate unterwegs. Da habe ich doch genug Zeit, um Daten zu sammeln. Ich habe mehrere Institute angeschrieben und leider keine Antwort bekommen, bis auf das Institut für Chemie und Biologie des Meeres. Die waren total begeistert, dass ein Ruderer auch noch an die Wissenschaft denkt. Und die wollten am liebsten das ganze Boot voll machen mit irgendwelchen Messgeräten. Dem war natürlich klar, dass es so nicht geht. Aber so habe ich den Kontakt bekommen mit Professor Wohl und wir haben dann verschiedene Dinge, eine Kamera drauf bekommen, die Oberfläche fotografiert im Intervall. Das gibt so ein Phänomen, nennt sich Slicks. Am besten da mal, um das genau herauszufinden, auf meine Homepage gucken. Das ist eine große Beschreibung. Und es würde dann die größte Bilddatenbank entstehen, wenn es geklappt hätte vom Atlantik, die es bisher gab. Ich habe zwei Sonden mitbekommen. Eine festinstallierte, die das Temperatur- und Salzgehalt vom Meer misst auf eine bestimmte Höhe. Und eine zweite Sonde, die ich zweimal, im besten Fall zweimal am Tag ins Wasser gelassen hätte, 15 Meter tief, wieder hochnehmen. Und insofern ist das Boot fast das Einzige, wo sowas machen kann. Ein großes Forschungsschiff wäre schlecht gewesen, weil ich hätte sozusagen durch den Verdrängung, durch den Antrieb die Wasserfläche durchmischt. Und so kann man nie die genaue Temperatur und die Salzgehalt messen, weil es eben die Wasserschichten durcheinander macht. Insofern habe ich große wissenschaftliche Aufgaben mitbekommen, die ich gerne gemacht habe, weil mir war es wichtig, es ist klar eine große persönliche Herausforderung, es zu machen. Das will ich jetzt nicht kleinreden. Auch die Unterstützung für den Verein Mukoviszidose finde ich auch gut. Aber ich wollte es für mich noch nachhaltiger machen und noch mehr Sinn geben, wenn man schon so ein großes Abenteuer macht. Und deswegen war es mir wirklich persönlich wichtig, dass ich auch da in irgendwelcher Form die Wissenschaft mit an Bord habe.
Die Slicks, die du angesprochen hast, die habe ich mir mal erklären lassen. Ich habe sie mir so ein bisschen rausgeschrieben. Da geht es wirklich um den obersten Millimeter der Meeresoberfläche und den Austausch zwischen Ozean und Atmosphäre dann.
Ganz genau. Sauerstoffaustausch, Wärmeaustausch und so weiter. Und die Wissenschaft kennen diese Slicks, aber die wissen noch nicht, wie groß sie auf dem Atlantik verbreitet sind. Und die haben auch einen Einfluss auch aufs Klimawandel und auch auf Aufnahmen von Satelliten. Die machen ja Aufnahmen vom Ozean und so weiter. Und die haben einen negativen Einfluss auf die Messungen. Und dass man es besser dann bearbeiten und verarbeiten kann, sind halt diese Daten unwahrscheinlich wichtig. Und da habe ich natürlich eine Möglichkeit, da gute Grundlagenforschung zu betreiben.
Und das Institut für Chemie und Biologie des Meeres in Oldenburg, die warten noch auf deine Daten.
Die warten noch, ganz genau. Zum einen ist es ein Datenpaket mit der Post unterwegs, das noch nicht wissen, wo es gelandet ist.
Ach, okay.
Und die anderen, ja. Und die anderen sind noch auf dem Boot. Diese Ausrüstung, die dann nächsten 1-2 Wochen, wenn es gut läuft, in Rotterdam ankommt mit dem Überseecontainer. Und dann packe ich das Boot und fahre nach Wilhelmshaven. Also diese Sektion ist in Wilhelmshaven zu Hause. Und dann wird sozusagen das ausgewertet und schauen, was daraus gemacht wird.
Das fährst du selber dahin, das Boot?
Genau, das hole ich dort selber ab und fahre es dann nach Wilhelmshaven. Und selbst wenn es auch jetzt die Werte nicht so das sind, was wir erreicht haben, ich denke, man hat jetzt Erfahrungswerte gesammelt, was man überhaupt machen kann auf dem Ruderboot. Und es gibt 4 taffe Frauen, wirklich taffe Frauen, die dieses Jahr starten, aus Lübeck und Berlin. Die wollen das gern fortsetzen. Und ich denke, ich habe zumindest das erreicht, zu wissen, wie kann man optimal dann die Forschung fortsetzen, dass das auch wirklich dann funktioniert, wenn die 4 Mädels starten.
Es gibt Hörerreaktionen. SWR1-Hörerin Tanja aus Markgröningen schreibt, 14 Stunden Rudern am Tag. Ich will nie wieder hören, 8 Stunden Arbeit sei anstrengend. Wenn du die Wahl hättest, 14 Stunden Rudern am Tag oder 8 Stunden Arbeit, nimmst du was?
Kommt auf die Arbeit drauf an, aber ist einfach sehr entspannt, im Rhythmus drin zu sein und zu rudern und die Welt um sich vorbeilaufen zu lassen.
Tommy Schwinlin aus Öflingen hat sich gemeldet und hat nochmal genau gefragt, weil du das Rennen ja, sage ich mal, nicht bis ins Ziel gebracht hast. Wie viele Tage warst du letztendlich insgesamt auf dem Wasser?
Ich bin am 11. Dezember gestartet, am 5. Januar auf Kap Verden angekommen. Wenn ich lüge, 26, 27 Tage war ich sozusagen auf dem Atlantik.
Dann gibt es noch eine Buchempfehlung von Thomas aus Steinheim. Er bescheinigt uns zum einen eine sehr interessante Sendung. Das geht dann an dich. Und ich soll dich doch fragen, ob du das Buch Der Regenbogenpfeifer von Tobias Friedrich kennst. Da paddelt letztendlich ein Mann von Ulm bis nach Australien.
Erstmal danke für das Kompliment, dass es spannend ist. Nein, kenne ich nicht. Hört sich gut an. Ich glaube, da werde ich mal nachforschen. Aber ich habe noch ein paar andere in die Richtung spannende Bücher.
Ist, glaube ich, auch keine direkte Wasserverbindung von Ulm bis nach Australien. Das muss man auch sagen. Dann fand ich es eigentlich ganz lustig. Frank K. aus Stuttgart meinte, habe gerade eingeschaltet und gedacht, Boris Palmer will über den Atlantik rudern. Die Stimme des heutigen Gastes klingt wie des Tübinger OBs.
Wenn es so ist, ist scheinbar, aber nein, nicht andere Herkunft, andere ist.
Hat man dir sonst noch nicht gesagt, dass du?
Nein, okay, das nicht.
Hansi aus Seelbach hat eine Frage. Wo liegt der Unterschied zwischen Carbon und Kunststoff? Da hattest du die Unterschiede ausgemacht, als du dein Boot beschrieben hast.
Genau, Carbon ist hochwertiger, etwas stabiler, Kunststoff etwas günstiger, aber auch etwas flexibler von Belastbarkeit.
Das heißt, du musstest auch, als du deinen Trip vorbereitet hast, genau auf sowas achten, weil es natürlich auch eine Kohlefrage.
Und
eine
mein Geldfrage. Boot ist gebraucht, ich habe es wirklich gebraucht gekauft und da war die Frage schon gegeben und zwar, ich denke, für meinen Vorgänger eine Kostenfrage.
Das heißt, 90.000 Euro
ist hat das Günstige sozusagen.
Genau, und das Carbon
wäre noch teurer, wie viel, weiß ich nicht.
Okay, dann gibt es hier noch eine Frage von Manfred. Meine Frage zum Extremruderer, bewegt sich das Boot eigentlich auch nachts nach vorne oder treibt es einfach auf dem Wasser?
Definitiv. Das treibt dorthin, wo die Strömung oder wo der Wind hingeht. Es kommt die Frage, wo es halt hingeht, ob es in meine Richtung oder dagegen geht. Da hatte ich auch schon Schwierigkeiten. Es gibt so ein Para-Anker, was mich stabilisiert und es hat dann durch die Strömung leider in die falsche Richtung getrieben, bin ich sozusagen wieder zurückgetrieben worden. Also ich muss immer gucken, was ich mache, wie der Wind weht, ob ich mit Para-Anker oder mich treiben lasse, das was am besten ist.
Ja, und man könnte ja ganz leicht sagen, das Gute ist ja, du hast so viel mehr vor dir, dass es dir am nächsten Tag nicht unbedingt auffällt, ob du schon mal da gewesen
richtig
bist.
Richtig, man sieht es so optisch nicht. Wenn man es nicht gerade auf meinem Kartenblotter und Navigationsgerät so Punkte fixiert, erkennst du es nicht.
Was im Gespräch, während die Musik lief, auch deutlich gemacht wurde von dir, dass du ja rückwärts ruderst. Das war mir, das hatte ich gar nicht so vor Augen. Das macht es ja auch nochmal anspruchsvoller.
Richtig, du siehst nicht, wo du hinruderst. Du siehst nämlich, was auf dich zukommt. Auf dem Atlantik ist nicht so kritisch auf dem Bodensee, schon eher, weil ich immer wieder Kopf umdrehen muss, guck, wo andere Boote sind, wo andere Segler sind, wo vielleicht Schwimmer sind oder vielleicht ein Pfosten, der im Wasser steht. Das macht es da noch schon mal ein bisschen herausfordernder, ja.
Aber eine Welle könnte man ja schon mal gut gebrauchen, wenn man die vorher sieht.
Die, genau, es gibt zwar einen Spiegel, die wäre schön zu sehen. Meistens rudert man eher so, dass die Welle von hinten kommt, Wind von hinten kommt. Vorne ist es auch nett, aber kritisch wird es eher, wenn die Wellen von der Seite kommen. Das mögen die Ruderer nicht so gern.
Und da hatte ich auch schon eine überrascht.
Da habe ich auch eine überrascht auf meinem Instagram-Kanal. Ich glaube, gestern habe ich es gepostet. Eine ordentliche Welle, wo ich mir deutlich zur Seite gekippt wurde. Da ist schon spannend, was da mit einem passiert.
Und man muss sagen, dir ist nichts wirklich passiert. Du hast einen leicht blauen Fingernagel und dich irgendwo mal gezwickt. Aber das kann mir auch genauso gut im Haushalt passieren.
Also ich habe ja Glück gehabt, einmal den Kopf angeschlagen in die Kabine, weil ich dann so ein Blinden raus mal kurz auf die andere Seite gegen den Armaturen geknallt bin. War auch nichts Schlimmes passiert, aber es kann sehr schnell was passieren. Mit dem muss man rechnen.
Martin, ich habe noch etwas Unangenehmes zum Ende, weil Martin Weißert aus Urbach, der hat nämlich geschrieben und ein Foto geschickt. Er durfte einen Teilnehmer in Antigua am Ende des der Atlantic Challenge am 23. Januar bei der Zieleinfahrt bejubeln. Also genau das, was du nicht geschafft hast. Ist das schlimm?
Nein, überhaupt nicht. Ich war bei einem Team Alpine Ross, die dabei waren, zwei Paare, immer im Gedanken mit dabei und war froh. Die haben einen Tag vorher, wo sie angekommen sind, haben sie mich angerufen. Satellitentelefon und hat Respekt mir geäußert, dass ich abgebrochen habe. Und es gibt eine Solo-Ruderin, Ananya aus England, absolut taffe Frau. Nur Respekt, wie sie es geschafft hat mit ihren extremen Hindernissen. Also ich habe Respekt für jeden, der es geschafft hat. Und ich sehe das total sportlich und ich freue mich für jeden, der die Tour so beendet. Und nicht so luxus und bequem, wie ich so ein Sportjacht, wie ich da gemacht habe.
Martin Stengel in S-Bahns, Leute. Vielen Dank für deine Geschichte. Danke, dass du hier warst und toi, toi, toi.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.